Mäh. Soll heißen, lieben Gruß an die ganze Herde. Von Schaf zu Schaf sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht doch eher kläffen soll wie ein Schäferhund. Freue mich, dass wir heute Abend fortsetzen können in unserem Thema, nachdem wir gestern Abend und heute Morgen schon uns Gedanken gemacht haben über diesen Hirten, der uns zu so ganz anderen Wesen macht, der uns eine Gewissheit gibt und eine Identität, die wir so ohne ihn nicht hätten. Wie gut, dass wir unseren Hirten haben, dass wir wissen, wer das ist, nicht nur der Herr und Gott im Allgemeinen, sondern er hat sich uns ein ganz konkretes Gesicht gegeben in Jesus Christus. Gott ist unser Hirte durch Jesus und er ist dieser Hirte in dieser vielfältigen Art und Weise. Und wir haben heute Morgen uns dieses Bild vor Augen malen lassen, wie uns das Neue Testament unseren Hirten vorstellt, nämlich als den guten Hirten, der sein Leben lässt nach Johannes 10, den Gekreuzigten, der sich uns erworben hat als Schafe seiner Weide. Wir gehören zu ihm, weil es diesen Preis gibt, der gezahlt worden ist am Kreuz. Wir haben dann gesehen, dass er uns vorgestellt wird als der große, auferstandene Hirte nach Hebräer 13. Auferstanden von den Toten und er lässt uns an seinem Auferstehungsleben teilhaben. Und er führt uns und versorgt uns im Heute, hier und jetzt als der lebendige Jesus und Hirte, der da ist in unserer Gegenwart. Und wir haben gesehen, dass uns dieser Hirte vor Augen gemalt wird als der wiederkommende Erzhirte oder der oberste Hirte, der eines Tages kommen wird und allem die Krone aufsetzt. Zumindest uns, denen, die ihm gefolgt sind. Wir dürfen wissen, die Krönung kommt erst. Und wir erwarten Jesus als den obersten Hirten, der wiederkommt. Und weil er dieser Hirte ist, verstehe ich etwas über mich selbst. Ich bin kein verlorenes Schaf mehr. Ich bin kein verlorenes Wesen. Ich bin nicht mehr mir selbst überlassen, auch nicht meiner Vergangenheit mit all dem, wo meine Vergangenheit vielleicht auch mich anklagt. Nein, ich weiß, dieser Hirte hat mich frei gemacht von meiner Vergangenheit. Ich bin auch den Herausforderungen und den Nöten und Lasten meines gegenwärtigen Lebens nicht einfach hilflos ausgeliefert. Ich habe ihn. Er ist da. Lässt mich an dem teilhaben, was er hat und was er ist. Und ich gehe auch nicht in ein ungewisses Morgen. Ich weiß, dass das Dunkel meiner Zukunft bei diesem Hirten gut aufgehoben ist. Er kommt mir von der Zukunft aus entgegen. Ich werde erwartet. Wunderbar, was wir da so alles sehen über diesen Hirten und über uns selbst. Und das dürfen wir heute Abend etwas fortsetzen. Dürfen uns, und ob Sie es glauben oder nicht, wir werden heute Abend tatsächlich den ersten Vers von Psalm 23 abschließen. Ob Sie es glauben oder nicht. Wir haben ja bis jetzt erst den ersten Satz. Aber der erste Vers von Psalm 23, und da sehen wir, wie reich das Wort Gottes ist, da ist ja ein zweiter Satz noch da drin. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wir haben ein bisschen Zeit heute Abend, um diesen Satz, dieses Bekenntnis etwas wirken zu lassen. Ja, was sagen wir eigentlich damit? Was sagen wir damit, wenn wir sagen, mir wird nichts mangeln? Man könnte auch sagen, da ist eine ganz neue, und das ist so ein Begriff, den ich heute Abend mit uns so ein bisschen bewegen möchte, eine neue Genügsamkeit. Ich habe genug. Dieser Hirte, der stiftet in mir nicht nur eine neue Gewissheit, wie wir es gesehen haben, bei diesem Schaf, sondern er stiftet auch eine neue Genügsamkeit. Weil ich diesen Hirten habe, sagt das Schaf, schaue ich nicht mehr auf die andere Seite vom Zaun und entdecke, dass das Gras dort grüner ist. Eigenartigerweise ist das Gras auf meiner Seite vom Zaun inzwischen grün genug. Es ist grün genug, ich muss nicht mehr nach rechts und nach links schauen. Ich weiß, da wo der Hirte mich hinplatziert, da habe ich genug zum Leben und zum Sterben. Ich habe genug. Und das finde ich eine ganz spannende Entdeckung. Und die dürfen wir als Christen immer wieder neu buchstabieren. Die dürfen wir mit unserem Hirten immer neu einüben. Und wir gehen dem Begriff heute Abend etwas nach. Denn das ist tatsächlich so, dass da, wo der Hirte, wo Jesus in meinem Leben Hirte sein darf, dass ich plötzlich in einer ganz neuen Gelassenheit auch sein darf über das, was ich habe und was ich nicht habe. Eine ganz neue Gelassenheit über das, was ich habe und was ich nicht habe. Und die Welt ist voll von den Habens und den Habenichts. Und es ist ein Ringen zwischen Haben und Habenichts. Die Habenichts, die wollen gern haben, was die Haben haben. Und die Haben haben, was die Habenichts nicht haben. Die Welt ist voll mit Habens und Habenichtes. Und auch ich bin in meinem Leben immer wieder mal ein Haben und mal ein Habenichts. Zwischen Überfluss und Mangel. Und in diesem Weg zwischen Haben und Nichthaben führt mich der Hirte. Und das Geheimnis ist nicht unbedingt die Frage nach dem, was ich habe oder nicht habe. Die Frage ist nach meiner Genügsamkeit. Die Frage ist nach meiner Genügsamkeit in allem, was ich habe oder was mir fehlt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist ja so auch die Haltung, die wir im Vaterunser beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten nicht für ein Ticket zum Fünf-Sterne-Restaurant, für eine Dauerkarte irgendwo im Luxushotel. Wir beten um das tägliche Genug. Unser tägliches Brot gib uns heute. Lass uns heute genug haben zum Leben. Versorge uns. Wir wollen heute abhängig sein von dir. Wir wollen heute uns von dir versorgen lassen. Hirte, wir wollen dir heute die Chance geben, dass du heute dafür sorgst, dass wir an Leib, Seele und Geist genug haben. Heute. Und es ist spannend, auch in diesem Widerstreit von haben und von nichts haben. Wir können ja immer auch diese Frage stellen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Wir können uns ärgern über das, was wir nicht haben und was uns fehlt. Oder wir können uns freuen an dem, was wir haben. Diese Wahl haben wir jeden Tag. Diese Wahl haben wir jeden Tag. Und als Schaf, je mehr mir bewusst ist, wer mein Hirte ist, desto mehr ruhe ich in der Dankbarkeit über das, was ich habe und in der Zufriedenheit. Genügsamkeit ist zutiefst ja auch Zufriedenheit. Da ist dieses Wort Frieden drin. Ich bin zur Ruhe gekommen über das, was Gott mir zuschenkt, zuteilt, aber auch, was er mir vorenthält. Der Hirte weiß, was er gibt und was er nicht gibt. Wunderschön. Ich habe das auch bei dem Agur entdeckt mal in Sprüche 30. Ich weiß nicht, ob Sie diesen alten, gereiften Mann kennen, in Sprüche 30, der Gott eben auch um zwei Dinge bittet. Er sagt, ich bitte dich darum, dass du mir nicht zu viel gibst, aber auch nicht zu wenig. Herr, wenn ich zu viel hätte, bin ich in der Gefahr, dass ich dich vergesse und dich nicht mehr brauche. Herr, sorge dafür bitte, dass ich nicht zu viel habe, aber sorge bitte auch dafür, dass ich nicht zu wenig habe. Ich möchte Gott vertrauen, dass er mich mit all dem versorgt, was ich brauche. Und wisst ihr, das ist ja der Hirte. Der gibt uns immer mindestens genug und legt gerne noch etwas drauf, weil er einfach ein liebevoller Hirte ist. Genügsamkeit, das ist das Geheimnis des Schafes, eine neue Art von Genügsamkeit. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, dann finden wir zwei verschiedene Begriffe zu dem Wort Genügsamkeit. Das ist wir könnten eine Studie machen, und das wollen wir heute Abend versuchen, eine Studie zum Begriff der Genügsamkeit. Und es gibt ein erstes Wort im Neuen Testament, das heißt Archeo. Archeo. Und da finden wir verschiedene Worte, die ich mit uns anschauen möchte heute Abend. Und ich habe sie hier gelistet. 1. Timotheus 6, Vers 8. Was meint dieses Wort Archeo? Es heißt, dass ich lerne, mir bei den ganz praktischen Dingen des Lebens genügen zu lassen. 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Wenn ich die Grundbedürfnisse gestillt habe, dann will ich mir daran genügen lassen. Das heißt also, Genügsamkeit ist die Kunst, dass wir das, was wir zur Verfügung haben, als ausreichend ansehen. Genügsamkeit ist die Kunst, dass wir das, was wir zur Verfügung haben, als ausreichend ansehen und dass wir das sogar auch genießen dürfen. Wir dürfen uns mit dem begnügen oder auch vergnügen, was wir haben. Das konzentriert sich auf das, was Gott mir gegeben hat, auf das halbvolle Glas, auf all das, was ich habe und nicht auf das, was mir fehlt. Das ist 1. Timotheus 6, Vers 8. Das heißt aber auch, dass ich mich nicht tyrannisieren lasse von dem, was mir fehlt. Ich bin in einer ganz neuen inneren Ruhe angekommen. Das macht der Johannes der Täufer in seiner Predigt in Lukas 3 auch sehr praktisch und sehr klar. Sie fragen ihn, was sollen wir tun? Und er sagt, lasst euch, und das ist ein Wort, das sollten wir uns tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Johannes der Täufer sagt, lasst euch genügen an eurem Sold. Das wäre doch mal ein Wort. Das sind übrigens Begriffe, die man heute kaum noch hört. Genügsamkeit. Wir sollten demonstrieren dafür, dass wir nicht mehr Gehalt brauchen, dass wir genug haben. Denn wir Deutschen sind ja Meister im Klagen, im Jammern geworden, auf einem sehr hohen Niveau. Wie wäre das, wenn wir mal Demonstrationen der Freude und Dankbarkeit veranstalten würden und sagen, was sind wir dankbar für das, was wir haben? Sie müssen nur etwas weiter nach Süden reisen. Die Lebenserhaltungskosten sind genauso hoch. Die Einnahmen, die Gehälter sind in Italien um vieles niedriger. Wir leben in Italien in einem Kontext, wo man bei weitem nicht hat, was man hier hat. Ist einfach so. Aber ich höre die Italiener weniger klagen als die Deutschen. Interessanterweise. Also Genügsamkeit, Archeo, ist, dass ich mir an den ganz praktischen Dingen, an dem, was ich verdiene, was mein Arbeitgeber mir gibt, dass ich an dem, was ich zum Kleid, zum Anziehen habe und was ich zum Essen habe, mir genügen lasse. Das finde ich doch mal spannend. Dann haben wir Hebräer 13, Vers 5. Hebräer 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig. Das ist ja schon ein bisschen unangenehm für uns Christen, dass die Bibel so viel übers Geld spricht. Das tut man ja als Schwabe überhaupt nicht. Und da überhaupt so auch als Christ, man spricht ungern übers Geld, man hat es einfach gern, ne? Aber übers Geld sprechen, das gehört sich nicht. Warum spricht die Bibel so viel übers Geld, wenn sich nicht gehört? Die Bibel ist unglaublich offen über das Geld, über die Frage der Finanzen, über den Umgang damit. Und Hebräer 13, Vers 5 sagt, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Und jetzt wird dieser Appell und dieses Wort wird beflügelt durch eine herrliche Zusage. Denn, das ist ja nicht nur ein Appell, als Christen muss man sich halt genügen lassen. Nein, das Schaf tut das nicht, weil es das muss. Das Schaf tut es, weil es verstanden hat, wer sein Hirte ist. Und jetzt wird Hebräer 13, Vers 5 beflügelt von einer Zusage Gottes. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und ich habe festgestellt über die bescheidenen 51 Jahre, die ich schon leben durfte, dass das Geld weit mehr mit meinem Glauben zu tun hat, als ich das glauben wollte. Mein Umgang mit dem Geld, meine Haltung dem Geld gegenüber hat viel mehr mit meiner Liebe zu Jesus und mit meinem Gottvertrauen zu tun, als ich das lange dachte. Deshalb redet die Bibel so viel davon, weil sich das darin ausdrückt. Da wird Glaube sehr, sehr praktisch. Und hier heißt es, seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist, was vorhanden ist, denn Gott hat euch zugesagt, für euch zu sorgen. Gott ist da. Gott versorgt dich. Ich finde, das sind wunderbare Flügel, die diese Aufforderung hier bekommt. Denn Gott sagt, ich bin da und ich lasse mich nicht lumpen. Es ist mein Stolz als Hirte. Glaubst du wirklich, dass ich als Hirte zuschaue, wie du darbst? Glaubst du wirklich, dass ich als Hirte nicht den Stolz habe und die Würde, meine Schafe bestens zu versorgen? Vertrau mir. Vertrau dieser Zusage, dass ich da bin in den guten Zeiten und in den schweren Zeiten. Und dann haben wir noch ein Wort unter diesem Begriff Archeo, das mit Genügsamkeit übersetzt wird. Und das ist 2. Korinther 12, Vers 9. Und da kommen wir zu einem sehr schönen Höhepunkt dieser Studie zur Genügsamkeit unter diesem ersten Begriff. Und das ist 2. Korinther 12, 9. Da sagt der Paulus, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Was für ein starkes Wort ist das? Lass dir genügen, Daniel, an meiner Gnade. Und wenn ich mir an der Gnade Gottes genügen muss, dann setzt das eine Erfahrung voraus, wo ich Sorgen habe, wo ich vielleicht an meine eigenen Grenzen gekommen bin. Gnade brauche ich nur da, wo ich aus mir nicht genug habe, wo ich mit meinem Mangel zu kämpfen habe, wo ich mit meinen Grenzen zu kämpfen habe. Erst da weiß ich, dass ich auf Gnade angewiesen bin. Und ihr Lieben, das ist eine Entdeckung und ich nehme an, dass ich niemandem von Ihnen da was Neues sage. Wir Menschen sind zutiefst auf Gnade angewiesen. Die Frage ist nur, von wessen Gnaden leben wir? Von wessen Gnaden leben wir? Anders gefragt, von wem oder was machen wir uns abhängig? Von wem oder was mache ich mich für mein Leben, für mein alltägliches Leben wirklich abhängig? Denn bei allem, was ich selber reintun soll und muss, natürlich, werde ich immer an den Punkt kommen, wo ich merke, ich brauche Hilfe. Ich brauche auch Hilfe von anderen Menschen. Aber Paulus sagt, ich habe gelernt, mir an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Denn seine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Oh ja, sagt der Herr, gerade da, wo du deine Schwachheit spürst, wo du an deine Grenzen kommst und wo du glaubst, es reicht nicht mehr, da fängt nämlich etwas bei dir an. Du weißt dich plötzlich abhängig von mir. Du bittest mich plötzlich um Hilfe. Kann es vielleicht sein, dass der Hirte uns manchmal auch vermeintlich durch Mangelerfahrungen gehen lässt, weil er weiß, dass uns das einiges lehrt? Kann es sein, dass der Hirte uns schult, uns in seine Schule der Gnade hineinnimmt und uns immer wieder in Erfahrungen hineinkommen lässt, wo ich merke, es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu beten? Ich habe es nötig, ihn um Gnade zu bitten, aus seiner Gnade zu leben. Ich bin zu schwach. Ich habe meine eigenen Ressourcen so ausgeschöpft. Ich kann nicht mehr. Und Paulus sagt, das ist meine Lektion. Das ist meine Würde. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Und Gott liebt es, gnädig zu sein. Der Hirte hat keine größere Freude, als seine schwachen Schafe immer wieder neu, als der auferstandene Herr an seiner Kraft, an seinen Ressourcen teilhaben zu lassen. Aber oftmals brauche ich auch die Erfahrung der Schwachheit. Und die Frage dürfen wir uns nochmal stellen lassen. Von wessen Gnaden leben wir? Ist übrigens auch eine Frage einer ganz neuen Kultur der Verschuldung. Ein Leben auf Pump. Und ich kenne viele Menschen, die leben auf Gnaden des Kapitalmarktes. Die leben auf Gnaden der Bank. Das darf bloß nicht schiefgehen. Dann habe ich ein Problem. Das heißt, da ist auch ganz viel Weisheit drin. Ich sage nicht, dass wir keine Kredite aufnehmen dürfen, aber gerade bei dem Thema sehr vorsichtig, sehr weise sein, die Frage immer im Raum haben, immer im Herzen mitbewegen, von wessen Gnaden will ich leben? Und der Hirte sagt, Daniel, du bist dazu berufen, von meiner Gnade zu leben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Auch bei den ganz praktischen Fragen des alltäglichen Lebens. Das war der erste Begriff, der im Neuen Testament mit Genügsamkeit übersetzt wird. Nun ist das ja so, dass im Griechischen immer wieder verschiedene Begriffe mit demselben deutschen Wort in unserer Bibel übersetzt werden. Und es gibt ein zweites griechisches Wort. Das zweite Wort ist Autarkeos, fast genauso. Autarkeo ist das zweite Wort. Entschuldigt, hier fehlt das O. Autarkeo ist das griechische Wort neben dem ersten Wort Arkeo. Autarkeo, da ist dieses Wort autark drin. Ja, autark. Und das ist eigentlich übersetzt die Selbstgenügsamkeit. Das im Sinne von, nicht im Sinne von, wir brauchen Gott nicht, aber ich lese euch mal vor, in welchen Versen das verwendet wird. 2. Timotheus 6, Vers 6. Das setzt sich fort, die gleiche Thematik, die gleichen Linien, aber eben mit einem etwas anderen Begriff. Da heißt es in 2. Timotheus 6, Vers 6, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Merken wir, wie reich das Neue Testament ist an Texten zur Genügsamkeit. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn. Also wer immer großen Gewinn machen möchte, und es gibt ja unter uns so Menschen, die einen Sinn haben auch für Gewinnmaximierung. Oh, wir sollen auf Gewinnmaximierung auch sein, sagt Paulus. Entschuldige, 1. Timotheus, danke. Gewinnmaximierung nach 1. Timotheus 6, Vers 6. Großer Gewinn ist die Frömmigkeit. Was heißt denn das Wort Frömmigkeit? Eusebia. Ich würde es übersetzen damit eine Haltung, die Gott Gott sein lässt. Gott respektiert, ein Respekt vor Gott. Eine Haltung, die Gott Gott sein lässt, die den Hirten Hirten sein lässt. Das ist Frömmigkeit. Frömmigkeit ist keine Art der religiösen Ritualisierung und Form. Frömmigkeit im neutestamentlichen Sinn ist eine Haltungsfrage. Das ist die Haltung, die sich ganz abhängig macht von Gott und die weiß, ich werde von Gott versorgt und mein Gott lässt sich nicht lumpen. Er ist auf meine Gewinnmaximierung aus. Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Autarkeia ist da das griechische Wort. Und Autarkeia heißt jetzt hier, ich habe eine gesunde Selbstgenügsamkeit, die aus meinem Verhältnis und meinem Vertrauen zu dem Hirten entsteht, weil ich weiß, wer mein Hirte ist. Weil ich meinen Hirten Hirten sein lasse und für mich sorgen lasse, bin ich autark genug. Ich bin selbst genügsam, nicht im Blick auf Gott, sondern im Blick auf andere Menschen und auf andere vermeintliche Angebote um mich herum, die mir vermitteln wollen, dass ich sie unbedingt brauche. Selbstgenügsamkeit in diesem Sinne heißt, es ist doch wunderbar, dass es so viel gibt, was ich nicht nötig habe in dieser Welt. Ich habe ja schon genug. Ich habe in mir so eine Gewissheit, dass ich all das nicht brauche. Und die Werbung, die lebt ja eigentlich davon, nicht, dass sie uns anbietet, was wir brauchen, sondern dass sie in uns das neue Bedürfnis nach Dingen weckt, die wir gar nicht nötig haben. Die Werbung arbeitet so, dass sie in uns Verlangen weckt, dass sie uns etwas vermittelt und es verkaufen will, was wir gar nicht brauchen. Das ist so einer der Sprüche, die ich von meinem Vater mitgenommen habe. Ich habe sie nicht so sehr verinnerlicht, wie er das gelebt hat, aber das war mein Papa. Immer noch bei guter Gesundheit mit 82 Jahren, Gott sei Dank. Aber er hat immer gesagt, es ist doch herrlich, wenn du durch die Stadt gehst, was du alles siehst, was man gar nicht braucht. Was man gar nicht braucht, der kam immer mit leeren Taschen wieder nach Hause, volle Geldbörse. und leere Einkaufstaschen und sagt, wie wunderbar, es gibt so viel, das braucht man gar nicht. Ich habe genug. Ich habe so Freude an dem, was ich habe. Und ich lasse mir nicht einreden, dass ich da etwas brauche, was die Werbung mir einreden möchte. Das ist eine innere Freiheit. Autark heißt, ich bin frei. Ich bin frei von dem, was die Welt meint, dass ich brauche. Ich bin frei von dem, was mein Herz oft auch meint, haben zu müssen. Das ist eine innere Freiheit. Ich bin frei von diesen falschen Wünschen. Frei von falschen Erwartungen an das Leben. Das war 1. Timotheus 6, Vers 6. Ich bitte euch auch weiterhin zu prüfen, ob ich da die richtigen Stellen habe. Gell? Davon gehe ich aus. Ich habe euch schon durchschaut. Ihr seid da sehr genaue Hinhörer. Und ich sage oft meinen Zuhörern, glauben Sie bloß nicht alles, was Sie hier vorne hören. Glauben Sie bloß nicht alles. Prüfen Sie es immer am Wort Gottes. Ja? Also so gilt es auch hier. Ich hoffe, ich habe mit 2. Korinther jetzt das richtige Buch. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber kann. Dieser eine Ausdruck ist schon herrlich. Gott kann. Der Hirte ist in der Lage. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr, und jetzt kommt eine bemerkenswerte Formulierung, in allen Dingen, alle Zeit, volles Genüge habt. Heißt das jetzt, dass der Herr mir alle Zeit alle meine Wünsche erfüllt? Bonhoeffer hat ja gesagt, der Herr erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und was hat der Herr mir verheißen? Er hat mir verheißen, mir eine Genügsamkeit zu schenken. Das ist eine Frage der Haltung, die unabhängig ist, autark, unabhängig von dem, was ich habe oder nicht habe. Genügsamkeit. Warum? Weil ich habe genug. Ich habe mehr als genug, denn ich habe den Hirten. Wenn ich nur dich habe, habe ich genug. Psalm 73. Das ist unser Hochzeitspsalm. Das ist jetzt nichts, was man so eigentlich am Hochzeitstag gern bekennt. Wenn ich meiner Braut gerade sage, wie sehr ich sie liebe und wie sehr ich sie begehre und mit ihr durchs Leben geben möchte. Und dann Psalm 73, Herr, du bist mir genug. Natürlich freue ich mich an der Frau, die mein Herr mir gegeben hast. Ja, da habe ich jemanden. Aber ich habe über die Jahre der Ehe auch verstanden, was ich zunehmend auch jungen Paaren zuspreche. Versucht einander niemals Gott zu ersetzen. Der Partner wird nie für dich das sein können, was der Hirte dir ist. Nie. Versuch das gar nicht erst. Von daher ist Psalm 73 mehr wahrer und hat sich auch in meiner Ehe mehr bewährt, als ich das damals geahnt habe. Denn immer wieder merken wir auch, dass wir einander nicht sein können und geben können, was wir vielleicht wünschen. Wenn ich nur dich habe, Herr, habe ich genug. Das ist eine Haltung der Genügsamkeit, die sich festmacht an meiner Beziehung zum Hirten. Und dann haben wir noch ein Wort aus dem Philipper 4. Und das finde ich doch wunderbar, Philipper 4. Ich habe mir hier Vers 11 notiert. Ihr könnt schauen, ob das stimmt. Philipper 4, 11. Ich habe gelernt, sagt Paulus, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Nun, was ich bei diesem Satz ehrlich und bemerkenswert finde, ist, dass Paulus, der große Apostel, uns zugesteht oder uns bekennt, dass er das lernen musste. Ich habe gelernt. Das, was wir heute Abend hier anschauen, ist nichts, was der Hirte von Anfang an von uns erwartet. Das ist etwas, das lerne ich, je länger ich mit dem Hirten unterwegs bin, desto mehr. Denn meine tägliche Erfahrung, meine Erfahrung über die Jahre zeigt, es ist einfach wahr. Wenn ich ihn habe, habe ich tatsächlich genug. Und das Spannende ist ja, dass ich das bekennen kann, gerade in Mangelzeiten. Interessanterweise entdecken wir das gerade da, wo wir vermeintlich nicht genug haben. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen am Leben, an dem Herrn. Und das sagt er. Und er weiß, er sagt, ich habe beides erfahren. Ich habe Überfluss, sagt Paulus. Und ich kann den Überfluss auch mal genießen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so eine Woche im Schönblick ist auch für einen Prediger mal richtig schön. Aber das ist Überfluss, das ist Luxus. Das ist ein übermäßiges Geschenk meines Hirten. Ich kann es genießen. Und ich habe die Gabe zu genießen. Aber gleichzeitig kann ich euch auch von anderen Geschichten erzählen, wo ich unterm Tisch, in Russland habe ich schon unter Tischen geschlafen, im Zug geschlafen, mal ein, zwei Tage kaum was gegessen, wenn man unterwegs ist. Also diese Erfahrungen kennen Sie wahrscheinlich mehr als ich. Dass es auch Phasen gibt, wo man diesen Luxus, den wir hier im Schönblick genießen dürfen, nicht haben. Und Paulus sagt, ich habe beides erlebt und ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Und damit gebe ich ja auch zu, das ist mir nicht zugeflogen. Das habe ich lernen müssen. Und nun ist das so schön, dass Jesus mit uns da sehr individuell umgeht. Dass er jeden von uns als Hirte sehr persönlich in die Schule nimmt. Und wir alle kommen aus unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Geschichten, stecken in unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ich finde das großartig, dass unser Hirte uns nicht alle von der Stange behandelt, nicht alle gleich behandelt. Er will in allen von uns diese Genügsamkeit fördern und wachsen lassen, aber gleichzeitig geht er mit uns sehr individuell um. Und ich habe deshalb unten aus diesem Philipper 4 Text zwei Pfeile abführen lassen und da Initialien dazu geschrieben. Und das JM steht für diesen jungen Mann. Ein junger Mann, ein junger, reicher Mann, der eines Tages zu Jesus kam und sagte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Ich möchte gern zu dir gehören, Jesus. Ich möchte gern mit dir unterwegs sein. Ich möchte Schaf deiner Weide sein. Und Jesus sieht diesen Mann an und sagt ihm, wenn du nicht alles verkaufst, was du hast, das nenne ich mal eine Radikalkur. Wollen wir doch mal prüfen, wo dein Herz steht, junger Mann, und was das Geld mit deinem Herzen gemacht hat. Also, kleiner Test. Herzlich willkommen. Aber die Frage ist, bist du wirklich bereit, dir an mir genügen zu lassen? Glaubst du wirklich dran, dass ich dich versorge und dass du bei mir eine Gewinnmaximierung erlebst, die du auf dem Kapitalmarkt nicht hast? Also mal alles verschenken, alles verkaufen, loslassen. Und wir sehen an diesem Mann, dass er nicht in der Lage war dazu. Er ging traurig davon, weil er gemerkt hat, so weit war er noch nicht. Ich habe mich dann gefragt, warum, ich glaube, ein Kapitel später wir dann lesen, dass Jesus mit dem Zachäus anders umgeht. Dem Zachäus sagt er nicht, dass er 100% verkaufen soll. Er soll 50% sozusagen zurückgeben. Er hat eine andere Forderung. Der gleiche Jesus, ein anderer Mann, eine andere Person, eine andere Geschichte. Und ich habe bei Jesus beobachtet, dass Jesus, auch wenn es ums Geld geht, uns nicht alle gleich behandelt. Auch bei dem, was er uns abfordert und zumutet. Er weiß, wie ich es brauche und in welcher Portion ich jetzt auch diese Lektion lernen soll. Er ist einfach ein Meisterpädagoge. Aber was Jesus vorhat mit jedem von uns, ist, dass er mich lehrt, genügsam zu sein. Mich genügen lassen an seiner Gnade, an dem, wer er ist. Und da könnten wir alle unsere Geschichten erzählen, wie Jesus das getan hat. Wie wir unsere Lektion gelernt haben und erschreckenderweise immer wieder neu lernen müssen. Geht es Ihnen auch so, dass ich manchmal denke, Mann, das habe ich doch schon mal gelernt. Da war ich doch schon mal. Warum ist es jedes Mal wieder neu so schwer, Gott zu vertrauen, dass er uns versorgt? Das ist jetzt in unserer Position. Ich bin ein Missionar. Wir leben als Familie schon viele Jahre von den Spendern, von den Spenden anderer Menschen. Und ich lebe seit vielen Jahren im christlichen Dienst und ich weiß auch, dass die Frage nach dem Geld auch im Dienst eine sehr zentrale Frage ist. Und ich weiß auch, dass da die Frage nach Mangel und Überfluss sehr, sehr existenziell ist. Dass es uns da sehr unterschiedlich mitgeht, auch abhängig zu sein von Spendern. Ich sehe auch, dass da eine Gefahr drin liegt, in dem, was ich gebe. Und da eine autarke Haltung zu haben, ist ganz wichtig. Ja, dass ich, Paulus war auch so autark, der hat den Philippern gesagt, danke für eure Spenden, ich brauche sie, wunderbar. Aber gleichzeitig, wenn ihr nicht mehr spendet, wunderbar, der Herr segne euch, der Herr wird mich anders versorgen. Sich nicht abhängig machen von Spendern. Denn Geld bestimmt ganz viel mit, auch im Reich Gottes. Eine gesunde Abhängigkeit zu haben, auch von dem, was man an Geld empfängt. Ich mache mich nicht abhängig von den Spendern, ich mache mich abhängig von dem Herrn, dem sich diese Spender zur Verfügung stellen. Die Gefahr ist aber, dass wir uns da doch auch in Abhängigkeiten bringen. Eine innere Freiheit behalten, auch in dem, wie wir Geld erleben. Und wir haben durchaus, also ich kann euch zwei Geschichten erzählen. Eine Geschichte, die einfach immer wieder diese unfassbaren Überschüsse und Geschenke und Überraschungen Gottes bringt. In unserer Ehe wäre ich eher dafür zuständig. Ich bin so eher der Positive, der Optimist. Ich könnte euch eher die Geschichten erzählen, weil die sehe ich mehr. Meine Frau, die hat die andere Seite auch im Blick, wo sie sagt, Daniel, vergiss nicht, es war oft genug auch sehr knapp. Oh ja. Und in solchen Augenblicken haben wir was getan, umso mehr gebetet. Und was hat der Herr getan? Uns umso lieber überrascht. Immer wieder neu. Es ist eine Würde, abhängig zu sein vom Hirten. Ihr Lieben, das ist unsere Würde. Und er liebt es, uns zu versorgen und zu überraschen. Also eine neue Genügsamkeit. Dieser Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Amen.